Dieser Podcast wird dir präsentiert von Campaign.plus. Dein Newsletter-Tool mit kinderleichten Automationen und einem wohl einzigartigen Template-Editor. Und das Beste, du kannst uns vollkommen kostenlos testen unter www.campaign.plus.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hidden Champions, dem Startup-Podcast. Mit mir Selina Herr, aber ich bin gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist meine heutige Gästin. Ich freue mich total, dass ich sie als Gesprächspartnerin gewinnen konnte für Hidden Champions. Bettina Steinbrügger ist da. Hallo Bettina.
Hallo Selina, freue mich sehr hier zu sein.
Total schön, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Ich finde es ganz toll, mit dir sprechen zu können heute, denn du hast ja eine sehr, sehr langjährige Erfahrung schon, was Startups und Unternehmen angeht. Darüber sprechen wir gleich auf jeden Fall und auch darüber, dass du gesagt hast, die Startup-Szene ist ein verdammt hartes Business. Vielleicht hast du ja noch den ein oder anderen wichtigen Tipp für unsere jungen Gründerinnen und Gründer, die uns so zuhören. Bettina, wir starten aber in jede Hidden Champions Folge immer mit dieser Minute, in der ich entweder oder Fragen stelle, einfach mal zum Warmwerden. Du hast eine Minute Zeit. Ich muss mal schauen, dass ich mal eben hier meinen Timer stelle, damit das auch immer die gleichen Rahmenbedingungen sind. Und dann würde ich sagen, wenn du ready bist, dann können wir loslegen.
Bin bereit.
Gut, dann starten wir. Früher Vogel oder Nachteule?
Weder noch, ehrlich gesagt. Tagmensch.
Pessimist oder Optimist?
Ich würde sagen, auch eine Mischung aus beiden. Je nachdem anlassbezogen, mal eher pessimistisch, mal eher optimistisch.
Backstreet Boys oder Spice Girls?
Ganz klar Spice Girls.
Fleischfresserin oder Pflanzenverputzerin?
Tendenziell Pflanzenverputzerin, aber nicht absolute Vegetarierin.
Abenteuerurlaub oder All-Inclusive?
Abenteuerurlaub definitiv.
Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Homeoffice oder Großraumbüro?
Die Mischung macht's aus meiner Sicht. 50-50 finde ich perfekt.
Sommer oder Herbst?
Sommer.
Risiko oder Sicherheit?
Auch eine Mischung. Die gewisse Portion an Risiko ist nicht schlecht, aber auch kein Größenwahn.
Kaffee oder Tee?
Beides.
Und zum Schluss Radio oder Podcast?
Podcast natürlich.
Die einzig wahre Antwort hier ganz zum Schluss auf den letzten Drücker. Ja, super. Und dann wollen wir mal auch mit dem Podcast starten. Und ich habe mir hier nämlich auch einen Tee geholt. Vielleicht holen sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch noch ein Getränk. Hast du auch einen Tee?
Prost, genau. Jetzt schon den Tee.
Super. Bettina, also nochmal ja, zu dir natürlich und dem, was wir so wissen sollten über dich. Du hast Österreichs erstes Social Business für das Thema Menstruation und nachhaltige Monatshygiene gegründet. Du bist die Mitgründerin. 2011 ging die Erdbeerwoche an den Start.
Genau.
Kannst du uns mal so ein bisschen erzählen? Also ich glaube, in Österreich natürlich ein großes Ding. Hier auch vielleicht der einen oder dem anderen bekannt in Deutschland. Aber erzähl doch nochmal für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, was die Erdbeerwoche ist. Oh, jetzt klingelt hier mein Wecker.
Wir hätten noch Zeit gehabt. Sehr gut. Ja, sehr gerne. Was ist die Erdbeerwoche oder was macht die Erdbeerwoche? Du hast es schon ganz richtig erwähnt. Wir sind ein Social Business, das ist uns eben ganz wichtig. Also wir sind ein Business, aber wir stellen eben nicht den Profit an erste Stelle, sondern eben wirklich den gesellschaftlichen Impact. Und der ist aus unserer Warte einerseits die Enttabuisierung der Menstruation, das ist so unsere Vision, und die Verbreitung nachhaltiger Periodenprodukte. Das reicht eigentlich von Bio-Tampons bis hin zu wiederverwendbaren Alternativen wie Menstruationstassen oder Periodenunterwäsche. Diese Produkte stellen wir auch direkt in unserem Online-Shop bereit. Das heißt, dort haben wir ein kuratiertes Sortiment, wo sich einfach Menstruierende sicher sein können, dass sie die besten, nachhaltigsten und qualitativ hochwertigsten Produkte finden. Wir haben dann aber auch noch weitere Säulen unseres Unternehmens. Die sind erst in der späteren Zeit dazugekommen. Das ist einerseits eine digitale Lernplattform für Jugendliche, die wir entwickelt haben, um den Youngsters das Thema Menstruation auf interaktive und jugendgerechte Weise zu vermitteln, weil wir einfach gesehen haben, dass wie das Thema Menstruation in der Schule vermittelt wird, eigentlich so gar nicht alltagstauglich ist. Und damit einhergehend ist zum Beispiel auch die weltweit erste Augmented Reality-Anwendung zum Zyklus und die auch erstmals zeigt, wie Periodenprodukte tatsächlich verwendet werden. Also man sieht zum Beispiel ein Tampon im Körper in Augmented Reality und kann sich das so einfach viel besser vorstellen. Also so versuchen wir den Jugendlichen einfach das Thema zu vermitteln. Und unsere dritte Säule nennt sich Periode at Work. Hier arbeiten wir vor allem mit Unternehmen zusammen und versuchen Arbeitsplätze menstruationsfreundlicher zu machen. Genau, das sind unsere Bereiche.
Das klingt total spannend und da ploppen auch schon wieder ganz neue Fragen in meinem Kopf auf. Zuerst einmal, du hast jetzt 12 Jahre Erfahrung in diesem Business gesammelt. Vor 12 Jahren hast du also gesagt, okay, wir müssen irgendwas tun, auch um Menstruation zu enttabuisieren. Was hat sich da in den ganzen Jahren getan, würdest du jetzt sagen? Kannst du mal so ein Fazit ziehen oder so ein Resümee aus den letzten Jahren? Würdest du sagen, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir offen, locker über Menstruation sprechen können? Weil ich habe nämlich noch nicht das Problem und vor 12 Jahren sah es wahrscheinlich noch ganz anders aus.
Ja, absolut. Also ich kann sagen, in den letzten 12 Jahren hat sich definitiv einiges getan in Österreich, Deutschland, aber auch auf der ganzen Welt. Also wir sehen, dass das Thema wirklich mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Man sieht es daran, dass fast jedes Medium hat schon mal darüber berichtet in irgendeiner Form. Gerade auch auf Social Media wird in gewissen Bubbles, muss man dazu sagen, das Thema regelrecht gefeiert. Immer mehr Frauen sprechen wirklich selbstbewusst auch über dieses Thema oder über damit verbundene Probleme, wie zum Beispiel Regelschmerzen. Also da hat sich definitiv einiges getan. Und wenn ich daran zurückdenke, als wir damals 2011 über unsere Business-Idee gesprochen haben, haben sie wirklich nur alle in den Kopf gegriffen und gedacht, was ist mit den zwei verrückten Hühnern jetzt los? Jetzt sind sie komplett durchgeknallt, ja. Bio-Tampons und Menstruation, was soll das? Das hat sich einige Jahre später komplett gewandelt. Also dann wurden wir auch tatsächlich ernst genommen und vor allem auch gesehen, dass das wirklich ein Milliardenmarkt ist und einfach die Hälfte der Weltbevölkerung davon betroffen ist. Aber das hat schon etwas gedauert. Und sind wir am Ziel angekommen? Nein, leider noch nicht. Also es ist wirklich nicht so, dass man sagen könnte, die Menstruation ist gar kein Tabu mehr. Wie gesagt, in gewissen Kreisen und gewissen Bubbles ist es sehr stark aufgebrochen, aber in der breiten Masse der Bevölkerung ist das noch immer ein Problem. Wir sehen das eben gerade bei den Jugendlichen, also in unserer Jugendarbeit mit unserer digitalen Lernplattform Ready for Red, da sehen wir, dass gerade die ganz jungen Mädchen oft noch eine sehr negative Einstellung zu ihrem Körper und damit auch zu ihrer Menstruation haben und dass damit sehr viel Unwissen und Falschwissen auch verbunden ist. Und das versuchen wir eben zu ändern. Und nicht zuletzt ist das Thema am Arbeitsplatz noch ein sehr großes Tabu. Dem versuchen wir uns eben jetzt zu widmen, sich da einfach anzusehen, was benötigen Menstruierende am Arbeitsplatz. Das sollte eben aus unserer Sicht auch ganz normal Teil der betrieblichen Gesundheitsförderung sein. Aber das ist auch oft noch sehr, sehr schwierig in den Unternehmen weiterzubringen.
Wenn ich mir jetzt gerade mal überlege, also meine Partnerin, die hat tatsächlich momentan ihre Menstruation, bahnte sich an. Sie hat unfassbar dolle Krämpfe gehabt und lag wirklich mit zitternden Beinen auf dem Sofa. Und dann habe ich zu ihr gesagt, hey, so melde dich doch krank, wenn es wirklich nicht geht. Ne? Dir geht's schlecht, dir ist übel, dein Körper zittert, vielleicht brauchst du einfach Ruhe. Und sie sagte zu mir, nein, ich gehe zur Arbeit, das ist kein Thema so, weil es immer noch eine Hürde im Kopf ist, anzurufen und zu sagen, mir geht's nicht gut, ich kann nicht zur Arbeit kommen. Ne? Obwohl natürlich wir beide als Frauen natürlich auch wissen, dass das unglaubliche Schmerzen sein können, unter denen man auch sich gar nicht konzentrieren kann. Aber als Frau dann anzurufen, sich krank zu melden wegen der Menstruation, das ist bei vielen gar nicht im Kopf.
Genau, und vor allem dann auch den Grund zu nennen. Ja? Also wir haben in einer Umfrage festgestellt, dass fast jede zweite Frau schon mal tatsächlich wegen Periodenschmerzen zu Hause geblieben ist. Aber nur 11% haben darüber schon mal mit ihrem Vorgesetzten gesprochen. Ja, also das zeigt einfach diese Diskrepanz zwischen einerseits der Notwendigkeit, dass man hier als Unternehmen auch Maßnahmen setzt und andererseits eben, dass das Thema noch so tabuisiert und mit viel Scham auch behaftet ist. Und sich Frauen, wenn sie sich denn überhaupt krank melden, dann meistens die Magen-Darm-Grippe oder wieder eine Migräne vorschieben.
Ja, und das ist für mich total schlüssig, dass ihr dann quasi anfangt, bei den wirklich jungen Mädchen, die dann eben aufzuklären, damit diese Generation vielleicht dann demnächst sich wirklich traut, auch offener mit dem Thema umzugehen, wenn es eben gewollt ist. Ne? Das ist ja auch eine Frage, ob man eben ne, so offen sein möchte oder nicht. Ist ja auch ein intimes Thema. Aber ich finde das total super, dass ihr da wirklich auch so ja diese Arbeit mit den jungen Menschen leistet. Weil wenn ich mich so zurückerinnere, weiß ich nicht, das war irgendwann in den jungen 2000ern im Biounterricht mit einem männlichen Biolehrer, der uns dann mal ganz kurz was erklärt hat, auch so richtig schambehaftet. Also ich hatte auch das Gefühl, der war ihm auch vielleicht selbst ein bisschen unangenehm, dass er uns das jetzt erzählen muss. Und alles, was ich über Menstruationsprodukte auch gelernt habe, das habe ich von meiner Mutter mitbekommen, weil sie mir eben gesagt hat, hier, nimm mal dies und nimm mal das. Und dann habe ich das halt verwendet, bis ich erwachsen war und gemerkt habe, okay, ich habe auch Alternativen vielleicht, ne?
Genau, so geht's oder ging's vor allem den meisten. Ja, das versuchen wir jetzt zu ändern, dass die jetzige Generation hier wirklich mehr Wahl hat und dann einfach selbstbestimmt die beste Entscheidung für den eigenen Körper treffen kann.
Ich habe über dich im Internet gelesen, dass du auch Weltverbesserin genannt wirst, also Unternehmerin und Weltverbesserin. Und das finde ich natürlich super schön. Und all das, was du auch gerade genannt hast, zeigt das ja auch eben, dass du dabei bist oder mit deinem Team dabei bist, wirklich etwas Gutes zu tun. Vor allen Dingen eben für uns Frauen und menstruierende Menschen. Und jetzt meine Frage, wie ist es denn, wenn man wirklich seit 12 Jahren auch vor allen Dingen im Business versucht, etwas zu verändern, zu verbessern? Und gleichzeitig aber um einen herum auch immer wieder so viel Schlimmes und Schlechtes passiert. Ist man dann nicht irgendwann ein bisschen frustriert, auch als Weltverbesserin? Wenn man irgendwie das Gefühl hat, ich tue total viel, aber von außen kommt immer wieder Negatives dazu. Und wie soll ich das alles irgendwie stemmen? Natürlich bist du nicht alleine, aber wie fühlt sich das für dich an?
Absolut. Also es ist eine einzige Achterbahnfahrt. Also ich kann dem nur zustimmen, was du gesagt hast. Also ich schwanke auch permanent zwischen einerseits Euphorie und all dem, ja, was wir schon bewirkt haben und noch bewirken können und hoffentlich werden. Und auf der anderen Seite komplette Frustration, wenn man in die Welt blickt und sieht, was da einfach alles schief läuft, von Krieg bis Klima. Wandel, ja, kann man da schon durchaus auch in wirklich eine Schockstarre verfallen und sich einfach nur denken, puh, ja, was soll ich als Einzelne da jetzt auch ausrichten? Aber wie ich mir dann immer wieder Mut hole, dann doch aufzustehen und die Ärmel hochzukrempeln und zu sagen, ja, ich mache jetzt doch weiter und es zahlt sich aus, ist, indem ich zurückblicke wirklich auf das, was wir schon erreicht haben. Das ist vielleicht der kleine Unterschied auch zwischen einem Social Business und einem jetzt rein profitorientierten Unternehmen. Wir haben von Anfang an unseren gesellschaftlichen Impact auch gemessen. Und so stehen wir zum Beispiel heute da und wissen, dass wir 10 Millionen konventionelle Tampons und Binden durch nachhaltige Alternativen ersetzt haben. Ja, das ist eine ganze Menge, wenn man bedenkt, wie klein wir nach wie vor eigentlich als Team und als Unternehmen sind, aber wie viel größer der gesellschaftliche Impact ist. Ja, oder mit Ready for Red zum Beispiel haben wir schon über 150.000 Jugendliche erreicht. Und wissen, dass sich bei über 80% dabei die Einstellung zum Thema Menstruation vom Negativen ins Positive verändert hat. Also das sind wirklich so Dinge, wo man erkennt, man kann sehr viel bewirken. Ne? Oder auch ein gutes Beispiel, die sogenannte Tamponsteuer. Ich weiß nicht, ob dir und den HörerInnen die was sagt, genau die Mehrwertsteuer auf Periodenprodukte, die wurde vor ein paar Jahren in Deutschland und in Österreich gesenkt und wir waren wirklich seit 2016 da dran und haben dafür lobbyiert, haben Petitionen gestartet, haben Briefe an den Finanzminister geschrieben und so weiter. Es hat einige Jahre gedauert, aber letztendlich waren wir doch, würde ich sagen, mitverantwortlich dafür, dass diese Steuer gesenkt wurde. Und das sind so Dinge, wenn mir das jemand vor 15 oder 20 Jahren gesagt hätte, du wirst einmal das Steuerwesen mitverändern, ja? Dann hätte ich gesagt, bist du wahnsinnig, sicher nicht. Wie soll ich das machen? Ich hab nicht mal Wirtschaft studiert. Ja? Also, und das gibt mir dann immer wieder Mut, dass man doch als Einzelne, wenn man sich auch mit den richtigen Leuten vernetzt und dranbleibt, viel bewirken kann.
Ja, schön, dass du es selbst quasi mit eingebracht hast, weil das wäre nämlich tatsächlich meine nächste Frage gewesen oder der nächste Punkt, über den ich mit dir sprechen wollte, über die Steuer für nämlich Tampons. Und du hast ja gerade schon eben von eurer Initiative gesprochen. Jetzt habe ich mal recherchiert, weil irgendwie klingelte es bei mir im Kopf und ich dachte, mir so, hey, das habe ich doch schon mal gehört, dass es irgendwo auf der Welt tatsächlich Periodenprodukte ja für lau gibt, kostenfrei. Und ich meine, in Schottland wäre das so, dass es da kostenfreie Menstruations- oder Hygieneartikel gibt. Was machen denn die Schotten anders als wir? Warum funktioniert das denn bei uns nicht, in der Dachregion beispielsweise?
Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Das frage ich mich bei vielen Themen auch, wo es irgendwie bei uns noch langsamer vonstatten geht oder länger dauert. Ja, keine Ahnung, ob es letztendlich eine Mentalitätsfrage ist oder warum die Dinge immer länger dauern. Aber ja, die Schotten haben einfach beschlossen, diese Produkte sollten für gewisse Personengruppen kostenlos sein, weil Frau sich nun mal nicht aussucht, ob sie menstruiert oder nicht. Und genauso wie niemand hinterfragt, dass Toilettenpapier kostenlos ist an einem öffentlichen Ort oder auch am Arbeits- oder am Ausbildungsplatz, genauso sollten diese Produkte einfach kostenlos verfügbar sein. Mittlerweile ziehen eben einige Länder oder auch teilweise Städte, Gemeinden und so nach. Auch hier in Österreich merken wir, zum Beispiel die Stadt Wien hat hier kürzlich ein System eingeführt, wo sich Menstruierende Gutscheine besorgen können und damit dann diese gegen kostenlose Produkte eintauschen können. Also es passiert mittlerweile einiges auf kleinerer Ebene, aber wir vermissen eben noch den großen Wurf, ja, dass das tatsächlich auch so wie in Schottland, in ganz Deutschland und in ganz Österreich passiert. Wir bleiben da auf alle Fälle auch dran und hoffen, dass es nicht mehr allzu lange dauert.
Ja, ich bin auf jeden Fall dabei. Ich unterstütze euch so gut ich kann. Finde das super, was ihr macht und bin da auch sehr dankbar für, dass ihr euch da so hinterklemmt. Bettina, lass uns mal über dein neues Buch sprechen, das jetzt erschienen ist. Ich glaube im Oktober oder?
Im September noch, genau.
Im September. Genau, aber quasi ganz frisch auf dem Markt, Bloody Business heißt es. Und da dreht sich quasi alles um deine letzten 12 Jahre eben in dieser Szene, in der Startup-Szene und über euer Business, welches ihr auf die Beine gestellt habt. Da habe ich mir so ein paar Punkte mal rausgesucht, die ich ganz interessant fand und würde gerne mit dir darüber sprechen. Vielleicht sind da ja auch noch so ein paar Tipps dabei für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die du dann so mitgeben kannst. Und zwar ist es so, dass du auch geschrieben hast, dass es sehr wertvoll gewesen ist, dass ihr euch am Anfang eben die Arbeit auch aufteilen konntet, als ihr das Startup gegründet habt, als ihr gesagt habt, wir wollen das Startup auf die Beine stellen, dass du dir das teilen konntest, diese Arbeit. Würdest du sagen, alleine gründen oder alleine hättest du vielleicht gar nicht gegründet? Also würdest du Gründenden vielleicht wirklich raten, das in einem Team zu machen oder hättest du das auch alleine stemmen können?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde jedem und jeder immer empfehlen, mach's nicht alleine, weil ich glaube, ich hätte damals alleine nicht gegründet. Es wäre einfach, ja, es war noch so neu, das Thema. Niemand hat an uns geglaubt und es waren wirklich wir, die wir sozusagen uns gegenseitig immer wieder supportet haben, wenn die eine frustriert war und gesagt hat, komm, das macht doch keinen Sinn irgendwie. Wir haben kein Geld und niemand glaubt an unsere Idee, lass uns doch was anderes machen. Ja, dann war die andere da, die gesagt hat, nein, komm, jetzt erst recht, wir zeigen es ihnen. Und so haben wir uns einfach immer gegenseitig gepusht und natürlich auch gegenseitig unterstützt und wie du sagst, auch natürlich die Arbeit letztendlich aufgeteilt. Ja. Mittlerweile natürlich mit der Erfahrung, die ich habe, würde ich sagen, ja, wenn es sich jetzt nochmal ergibt, ein Unternehmen zu gründen, würde ich es jetzt nicht ganz ausschließen, alleine zu gründen, wenn jetzt kein passender Co-Gründer oder eine passende Co-Gründerin irgendwie verfügbar wäre. Natürlich muss man das auch immer berücksichtigen. Ich hatte damals extremes Glück, habe auch meine Co-Gründerin zufällig in meiner früheren Arbeit kennengelernt und es hat auch einfach gepasst. Also das würde ich auch allen als Tipp mitgeben. Nicht gleich sofort total euphorisch mit der besten Freundin, dem besten Freund gründen. Man meint oft, ja, man versteht sich so gut und man ist immer gemeinsam auf Urlaub und auf den Partys unterwegs und da kann man dann doch auch super ein Startup zusammen gründen. Das eine hat nicht unbedingt was mit dem anderen zu tun. Also wir haben damals recht früh von einer Beraterin den Satz gehört, drum prüfe, wer sich ewig bindet. Wir mussten damals ziemlich lachen, weil wir gesagt haben, bitte, wir haben jetzt nicht vor zu heiraten, wir wollen ja nur ein Unternehmen zusammen gründen. Aber in den darauffolgenden Jahren haben wir wirklich gesehen, dass es eigentlich genauso ist, wie wenn man verheiratet ist, vielleicht sogar noch ein bisschen komplizierter. Also eine Trennung ist oftmals im unternehmerischen Kontext tatsächlich noch komplizierter oder manchmal sogar kostspieliger als eine private Scheidung. Und deshalb sollte man sich schon gut überlegen, mit wem man zusammengründet.
Dann danke schon mal auf jeden Fall für diesen ersten Tipp, den du hier für uns rausgehauen hast. Meine zweite Frage, du sprachst oder du schreibst in dem Buch davon, dass auf jeden Fall auch Gegenwind zu spüren war. Deswegen meine Frage, an welcher Stelle war denn dein Durchhaltevermögen auch mal wirklich strapaziert, vielleicht sogar auch mal überstrapaziert? Also war es immer dein Ziel, komm weiter machen und Biss zeigen, oder gab es auch doch mal vielleicht den einen oder anderen Moment, wo du gedacht hast, weiß nicht, vielleicht lassen wir es doch sein.
Ja, also von diesen Momenten gab es tatsächlich einige, gar nicht nur den einen. Also das fängt schon in den Anfängen an natürlich. Wir haben ja praktisch mit 0 Euro Budget gegründet. Zum damaligen Zeitpunkt war ja die Startup-Szene noch nicht so aktiv wie heute. Also auch der Begriff war noch gar nicht so etabliert. Social Business schon gar nicht. Und es gab zum Beispiel auch keine Förderungen, die jetzt für uns gepasst hätten. Die gab es irgendwie nur so für Hightech-Startups und Investoren waren sowieso nicht interessiert damals an unserer Idee. Also eben Geld aufzustellen und vor allem auch natürlich die entsprechende Work-Life-Balance dann noch irgendwie zu halten, weil wir ja nach wie vor unsere angestellten Jobs hatten in den ersten Jahren, um uns und unseren Lebensunterhalt zu verdienen, sodass wir eben die kleinen Gewinne, die wir zu Beginn gemacht haben, zu 100% reinvestieren konnten. Ja. Also da gab es schon viele Momente, wo wir uns gedacht haben, boah, lohnt sich das jetzt alles noch, dieser ganze Aufwand? Mhm. Bis dann irgendwie der Moment da war, wo wir gesehen haben, boah, jetzt bekommt das Ganze Aufwind und jetzt ist so ein Momentum da. Da haben wir uns dann auch ganz selbstständig gemacht, haben unsere angestellten Jobs gekündigt und dann, dann ging es so richtig los. Aber auch dann kam immer wieder mal Gegenwind. Dann sind wir ja so richtig in die Startup-Szene eingetaucht, haben auch gepitcht auf diversen Events und vor Investoren und mussten uns da schon so einiges anhören. Ja, also zum Beispiel auch mal nach einem Pitch, ach, ihr seid mal ein bisschen zu sehr BH-Verbrennerinnen mit euren roten Bläsern, von einem alten weisen Mann, wie ich sie noch immer manchmal nenne, weil ja gerade zum damaligen Zeitpunkt die Startup-Szene wirklich sehr wenig divers war. Und man sich da schon auch die ein oder andere sexistische Aussage anhören musste.
Boah, das ist ganz schön übel auf jeden Fall. Umso mehr Respekt davor, dass ihr das so durchgezogen habt und da wirklich auch den nötigen Biss und das nötige Durchhaltevermögen hattet. Du schreibst auch an einer Stelle, dass man sich manchmal mit dem Mittelmaß zufrieden geben muss. Und das fand ich ganz interessant, weil ja sonst meistens die Rede davon ist, höher, weiter, schneller, besser. Und das ist ja so ein bisschen das Gegenprogramm. Kannst du das so ein bisschen erklären, warum Mittelmaß?
Genau, Mittelmaß klingt dann auch oft so negativ, ja. Also es ist in unserer Gesellschaft irgendwie so, ja, dann gleich mal irgendwie verhaftet als, ach, die kriegt nichts auf die Reihe oder das kann ja dann nicht sein. Was ich damit meine, ist einerseits tatsächlich den Perfektionismus über Bord zu werfen. Weil als Unternehmerin, als Gründerin bist du vor allem zu Beginn, bist du alles, ja. Du bist CFO, CTO, CMO, du bist für Finanzen, für Buchhaltung, fürs Marketing, für alles irgendwie zuständig und du kannst natürlich nicht überall perfekt sein. Also zumindest ich kenne niemanden, der das ist und ich bin es schon gar nicht. Und wenn ich jetzt aber da den Anspruch gehabt hätte, das alles immer perfekt zu machen, dann wären wir so schnell gescheitert, so schnell hätten wir gar nicht schauen können. Also das meine ich einerseits damit, dass man durchaus hier auch mal sagen sollte, ja, das ist jetzt gut genug dafür, dass wir damit nach außen gehen können, dass wir das jetzt launchen können, uns Feedback einholen können. Mut zur Lücke, Mut vielleicht auch zu Fehlern, das finde ich ganz, ganz wichtig, weil sonst verpasst man auch viele Momente. Ja. Also das auf der einen Seite und das andere, was du schon angesprochen hast, höher, schneller, weiter, das ist genau auch etwas, was ich eigentlich mittlerweile ziemlich kritisch sehe. Als wir in der Startup-Szene unterwegs waren, wurde uns das immer eingebläut. Was, ihr wollt nur so wenig Geld, ja? Ihr müsst doch noch 2, 3 Nullen dranhängen an eure Forderungen und nein, ihr dürft nicht nur die Expansion irgendwie in den Dachraum oder nach Europa anstreben, ihr müsst die ganze Welt und so weiter erobern wollen und im ersten Moment waren wir da auch dann irgendwie gecatcht davon und haben gedacht, ja, natürlich und klar, wir können die Weltherrschaft an uns reißen. Aber irgendwann haben wir dann mal begonnen, das Ganze kritisch zu hinterfragen, ja. Auf welche Kosten man das auch machen würde. Und wir haben aus dem Grund auch 2 Investment-Deals abgesagt, weil wir den Eindruck hatten, dass das nicht mit unseren Werten und mit der Vision, mit der wir auch die Erdbeerwoche gegründet haben, in Einklang war. Und wir hatten dann einfach wirklich Sorge, dass ein Investor einmal kommen würde und sagen würde, die Marge in eurem Online-Shop, die ist jetzt nicht ideal. Lass uns doch mal alle Produkte rausschmeißen, das Ganze nach China verlagern, billigere Produktion und so weiter, dafür höhere Marge. Und das wollten wir nicht. Dafür haben wir auch nicht die Erdbeerwoche gegründet. Und hier zu einer neuen Denke zu kommen, ja, es muss nicht immer das nächste Facebook oder Tesla oder was auch immer werden, sondern man kann wirklich ein kleines, feines, nachhaltiges Business auch aufbauen, das natürlich trotzdem ein gewisses Wachstum hat, aber ein gesundes Wachstum. Und das irgendwo dann auch mal genug ist, das finde ich, sollte man angesichts der aktuellen globalen Lage und der Grenzen unseres Planeten auch anerkennen.
Ja, total spannend, dass du das auch schon quasi mit in deiner Frage beantwortet hast, was ich jetzt ansprechen wollte. Und zwar, dass ihr ja wirklich gesagt habt, ganz bewusst, keine Investoren und keine Förderung. Meine Frage wäre nämlich gewesen im Anschluss, ob es ja doch auch an manchen Stellen einfacher gewesen wäre, hättet ihr euch anders entschieden. Man hat ja gerade schon gehört, es hätte sein können. Es hätte vielleicht auch wirklich eben noch mehr Geld bringen können und so weiter und so fort. Aber ihr habt euch bewusst dagegen entschieden und du hattest das ja auch gerade schon begründet in deiner Antwort. Deswegen danke auch dafür, für diesen Einblick.
Ganz kurz nur, ja, ich möchte nur ergänzen, also wir haben uns gegen Investoren entschieden, aber nicht gegen Förderungen. Mhm. Also wir haben sehr wohl einige Förderungen, also auch so staatliche Förderungen in Anspruch genommen. Tatsächlich ohne die hätten wir gewisse Wachstumsschritte nicht durchführen können. Zum Beispiel auch die Entwicklung unserer digitalen Lernplattform.
Ja.
Die hat natürlich eine Stange Geld gekostet, also für sowas braucht man natürlich Geld. Aber was ich nur mitgeben möchte, ist auch den Hörerinnen und Hörern, dass es einfach auch noch andere Wege gibt, zu Geld zu kommen. Ja, eben sei es Förderungen, sei es auch, wir haben auch viele Preisgelder gewonnen, ja, bei Pitches. Wenn man eine innovative Idee hat und gut pitchen kann, dann kann man durchaus auch da einiges abräumen. Dann gibt es natürlich noch Crowdfunding, Crowdinvesting und so weiter. Also es gibt wirklich viele Möglichkeiten als dieses ganz klassische Startup-Investment. Mhm.
Ja, ein super Tipp auf jeden Fall auch noch an der Stelle. Und wahrscheinlich ist es dann auch so, dass man da auch ja nachhaltige Fördermittel vielleicht beanspruchen kann, oder? Also da muss man sich wahrscheinlich ziemlich durchlesen, wo man welche findet. Aber ja, das gehört dann wahrscheinlich auch dazu.
Genau, mittlerweile gibt es auch gemeinnützige Stiftungen, die wirklich auch schon für Social Businesses hier Förderungen haben. Das war in den Anfangsjahren der Erdbeerwoche noch nicht der Fall, aber mittlerweile ist es da eigentlich ganz gut bestellt, auch um nachhaltiges
Geld. Sehr schön,
Geld.
Super. In dem Kapitel Plötzlich Chefin schreibst du darüber, dass es gar nicht so einfach war, ja, Verantwortung abzugeben und auch Menschen zu finden, die sie haben wollen. jetzt ist es aber so, dass ihr mittlerweile ja auch ein Team seid um die Erdbeerwoche. Wie ist es euch denn gelungen, da ein Team dann aufzubauen? Also so, ja, Recruiting-mäßig, aber vielleicht auch ja nachhaltig, ich weiß es nicht. Also vielleicht kann man ja Recruiting auch auf nachhaltig machen.
Ja, also da haben wir wirklich auch die größten Learnings gezogen, dass das alles nicht so einfach ist, wie wir uns vorgestellt haben, dass das nicht umsonst eine eigene Wissenschaft ist, Human Resources, und es Leute gibt, die das studieren und dann wirklich hauptberuflich machen und man nicht einfach so schnell mal jemanden einstellt. Das mussten wir wirklich lernen. Und natürlich hat man gerade als Social Business auch permanent diese Herausforderung. Man braucht natürlich die besten Leute, man braucht die eierlegende Wollmilchsau, weil man ist ein kleines Team. Das heißt, man braucht jemanden, der oder die überall mit anpackt. Ja? Also man hat gar nicht die Kapazität, jetzt für eine reine Vollzeitstelle nur im Social-Media-Bereich, sage ich mal, zumindest zum damaligen Zeitpunkt hatten wir das nicht, sondern die Person musste da ein bisschen Social-Media können, aber auch ein bisschen in der Buchhaltung mithelfen und ein bisschen auf Messen aushelfen und so weiter. Ja. Und das war wirklich schwierig, weil wir dann gesehen haben, oft in Bewerbungsgesprächen haben die Leute gesagt, ja, total cool, was ihr macht, und waren enthusiastisch. Aber dann irgendwie so im Job war es doch oft so, ja, jetzt habe ich irgendwie doch keinen Bock auf Buchhaltung und ich möchte lieber nur Social-Media machen und so. Und das spielt es eben in einem so kleinen Unternehmen leider nicht. Und das ist dann eben viel Frustration auf beiden Seiten da natürlich. Also da haben wir auch viel Lehrgeld bezahlt in den ersten Jahren, muss ich sagen. Irgendwann natürlich, wir haben auch dazu gelernt und die Erdbeerwoche wurde auch bekannter. Und natürlich bekommt man dann auch immer mehr Bewerbungen, beziehungsweise auch von Leuten eben, die dann schon genau wissen, was das Unternehmen macht und dann auch schon eine bessere Vorstellung davon haben, wofür sie sich genau bewerben. Und auch wir achten jetzt viel mehr darauf, in Bewerbungsgesprächen auch ganz genau darzulegen, wie die Stelle oder der Job sein wird. Wir machen zum Beispiel auch dann wirklich so Mini-Assessment-Center, ja, in dem Sinn, dass wir auch so auf die Art Probe arbeiten für ein paar Stunden lassen, wenn das die Leute wollen natürlich, aber damit wirklich sowohl die BewerberInnen eine reale Vorstellung davon bekommen, was der Job wirklich beinhaltet und wir genauso einen besseren Einblick erhalten.
Genau. Ja, vielen, vielen Dank für diesen letzten Tipp in dieser Podcast-Folge. Natürlich beinhaltet das Buch Bloody Business noch unglaublich viel mehr Wert als das, was wir jetzt hier in diese Folge packen konnten. Du kannst ja gerne noch mal kurz erzählen, in welchem Verlag das Buch erschienen ist, damit man sich das eventuell auch noch dazu kaufen kann zu dieser Folge.
Genau, sehr gerne. Also Bloody Business ist im Campus Verlag erschienen, gibt es aber überall, wo es Bücher gibt, natürlich aber auch im Erdbeerwoche-Shop.
Ja, super. Bettina Steinbrugger war heute zu Gast in unserer Hidden Champions Folge und ich bin wirklich absolut begeistert und fand das Gespräch wirklich super angenehm, sympathisch, toll. Eine ganz erfahrene Unternehmerin, die heute hier zu Gast gewesen ist. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen lieben Dank auch dir, Selina. Hat wirklich Spaß gemacht.
Hört auch vielleicht gerne noch mal rein in die Folgen, die wir schon hatten. Auch die sind super, super spannend. Und ansonsten hören wir uns einfach beim nächsten Mal. Bis dann.
Dieser Podcast wird dir präsentiert von Campaign.plus. Dein Newsletter-Tool mit kinderleichten Automationen und einem wohl einzigartigen Template-Editor. Und das Beste, du kannst uns vollkommen kostenlos testen unter www.campaign.plus. We'll be right back.